Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu dieser Linux Lounge Folge 284 am 11. August. Einen wunderschönen Sonntag und ich bin nicht alleine, sondern bei mir ist der Michael.
Hallo, ich bin auch da.
Genau, wer bei uns gerade fehlt, das ist der Dennis, der lässt sich entschuldigen, der hat dieses Wochenende leider keine Zeit, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil ich bin ja jetzt wieder da und dementsprechend können wir auch wieder zu zweit die Sendung rocken.
Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich mich erinnere, dass der Dennis nicht dabei ist, ne? Wann war der letzte Mal der Dennis nicht dabei?
Ich habe keine Ahnung, ob er jemals nicht dabei war, ehrlich gesagt. Also, vielleicht war er schon immer da und wir schreiben ja leider nicht auf, wann die Leute dabei sind, wann nicht. Das wäre vielleicht mal etwas, was wir tun könnten. Nun ja, aber was hast du uns denn mitgebracht, Michael?
Ja, also zu unserer definitiv ersten Aufnahme heute haben wir uns ein paar spannende Themen mitgebracht. Ich habe ein bisschen wieder was über Nvidia, was sie für einen Quatsch veranstalten, und ein paar News aus unserem Repo, ein paar Updates von meinem Lieblingsthema, ein bisschen was für Developer dabei, aber das werdet ihr sehen, wenn wir dann bei den Themen sind.
Genau, und ich bringe was über den Sovereign Tech Fund und da gibt es nämlich ein neues Programm, das aufgelegt wurde über verbesserte Sicherheit bei LibreOffice und wie immer natürlich auch was für die Zockerecke. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit der ersten Rubrik meine ich natürlich.
Mal starten mit der ersten Republik.
Neues aus dem Repo.
Ja, und zwar fange ich direkt da an. Und zwar, wenn ihr zu Hause in eurem Home Lab ein Setup habt und eine Firewall habt, nutzt ihr eventuell eine eigene Kiste als Firewall. Und da gibt's ein Projekt OpenSense, was jetzt in der Version 24.7 veröffentlicht wurde. Das ist eine Firewall-Distribution, die basiert auf FreeBSD, wurde jetzt aktualisiert auf FreeBSD 14.1, auf die es basiert. Das bringt mit sich einen Haufen Security- und Performance-Fixes und teilweise die Performance, haben die auch gesagt, ist merklich an einigen Stellen. Wie zum Beispiel, wenn ihr spezielle Hardware habt, die Data Channel Offloading unterstützt. Das sind so Beschleunigungsfunktionen, die zum Beispiel einige VPN-Implementationen nutzen können und damit eure VPN-Tunnel quasi hardwaremäßig beschleunigen könnt. Auch bei WireGuard-Links wird euch jetzt zum Beispiel ein QR-Code angezeigt, den ihr direkt in euer WireGuard-Handy-App quasi einfügen könnt, um das VPN zu nutzen. Das UI hatte auch ein paar Refreshs. Genau, und wenn ihr gerade schon mal ein paar Folgen euch zurückerinnert, da hatte ich auch, glaube ich, mal erzählt, es gibt eine Distro, die quasi ähnlich, die vom selben Projekt abgeforkt wurde, die heißt PFSense. Und wenn ihr euch mal überlegt, welche davon solltet ihr nutzen, PFSense bitte auf keinen Fall. Die ist von der Firma Netgate und da gab es vor 2-3 Folgen, haben wir mal geschrieben, was die Leute von Netgate, die ziemlich gestört sind, alles für einen Quatsch gemacht haben. Und wenn ihr eine eigene Firewall aufsetzen wollt mit Open Source, empfehlen wir euch OpenSense.
Ich habe euch mitgebracht eine Neuigkeit rund um die Linux-Distribution Manjaro. Und zwar gibt es da ein Projekt namens Manjaro Immutable. Und wie man bei dem Namen sich schon denken kann, geht es hier auch um ein Flavor von Manjaro, der eine atomare Distribution des Systems darstellen soll. Und die haben jetzt erstmalig ein Bootable-Image veröffentlicht, mit dem man das Ganze ausprobieren kann. Und es wurde ebenfalls angekündigt, dass Manjaro Immutable anstrebt, eine offizielle Distribution von Manjaro zu werden. In diesem Sinne darf man also gespannt sein, was da weiter so läuft.
Und wenn ihr einmal wollt, diese Large Language Models, die man heutzutage überall im Hype sind, auch mal selber zu Hause ausführen und nicht alles nach amerikanische Anbieter schicken, dann gibt es auch tatsächlich Modelle, die ihr selbst nutzen könnt. Die größten Releases waren jetzt vor kurzem von Meta, also ex-Facebook, das Modell Llama 3.1 oder von Mistral, die Version Large 2, die veröffentlicht wurden. Das sind Modelle, die könnt ihr euch selber runterladen und selber nutzen. Naja, wie nutzt ihr die am besten? Und zwar gibt es da diverse Programme und das, was ich euch mitgebracht habe, ist Olama in der Version 0.3, welches jetzt auch Support für die neuen großen Modelle hat. Es ist aber wirklich nur so ein Kommandozeilen-Interface und eine REST-API quasi. Wenn ihr so ein bequemes Chat-Interface drauf wollt, dann solltet ihr noch Projekte da drauf bauen, aber das ist die Basis davon und die unterstützt jetzt auch die neuen Modelle von Meta und könnt ihr dann eure Large-Language-Models ganz ohne amerikanische Firmen quasi nur lokal bei euch die Daten könnt ihr ausführen und selber nutzen.
diejenigen, die nach einer UI suchen, die ebenfalls im Open-Source-Welt zu Hause ist, kann ich übrigens Open-Web-UI empfehlen. Das habe ich schon ausprobiert im Zusammenspiel mit Olama. Und das funktionierte zumindest bei den ersten paar Tests ziemlich gut, mal abgesehen davon, dass ich dringend eine Olama-fähige Grafikkarte brauche. Aber davon mal abgesehen, kann ich sehr empfehlen, wer da schon mal immer mit rumspielen wollte und einfach mal vielleicht auch seine eigenen Ressentiments und den abbauen wollte. Das könnte sein, dass ich welche gehabt habe in der Vergangenheit. Da ist Olama auf jeden Fall eine gute Möglichkeit dafür.
Es ist ein Thema, wo es tatsächlich wo ich tatsächlich mich freuen würde, wenn wir vielleicht mal in einer Linux-Launch mal zumindest eine Section machen und einmal gucken, was gibt es in der Open-Source-Welt, weil, wie bei allen Technologien, die ganzen ethischen Fragen, die sich rund um diese Technologien stellen, gehen vor allem auch einher mit, wer kontrolliert es. Also, wer sorgt dafür, dass jemand Zugang zu dieser Technologie hat? Und es hatte sich ja lange so ein bisschen der Anschein ergeben, als würde irgendwie OpenAI die einzigen sein, die das dann für sich bestimmen können und alles andere als Open sind. Und deswegen finde ich das mega cool, dass es wirklich so viele Open-Source-Projekte gibt, die quasi erlauben, das alles auch lokal in dem eigenen Hardware zu machen. Genau, also vielleicht kann ich, da muss ich mal mit Dennis und Chris reden, vielleicht machen wir mal in irgendeiner Sendung ein paar mehr Modelle, nicht Modelle, ein paar mehr Tools aus diesem Umfeld vorstellen, wer damit mal experimentieren möchte.
Ja, das wäre ziemlich cool. Okay, dann habe ich mitgebracht eine neue Version von Thunderbird. Version 128 bringt tiefgreifende Veränderungen in Short, soll alles schneller, besser, schöner, schmaler, toller werden. Das, was ich davon mitgenommen habe, was auf jeden Fall wichtig zu wissen ist, Plugins müssen an diese neue Version angepasst werden und sind dann nicht mehr rückwärtskompatibel. Das ist sehr wichtig zu wissen. Das hat mir nämlich, als ich versucht habe, mein CalDAV-Plugin zu installieren, schlug mir das erstmal um die Ohren, dass es gerade nicht installierbar ist, weil die aktuelle Version nicht nur mit 128 plus kompatibel ist. Aber ja, da kann man dann sich die vorherigen Versionen anzeigen lassen und einfach die Vorversion nehmen, die nehme ich noch mit der Version 115, die läuft, glaube ich, gerade bei mir hier auf meinem Debian, kompatibel ist, und da geht das dann auch wieder ganz wunderbar.
Ich finde das schön. Schneller, besser, schlanker, schöner, schmaler ist so ein Keyword, das ist immer cool. Ich finde das aber tatsächlich ganz wichtig, dass Thunderbird als einer der letzten wirklich guten Desktop-Mail-Clients ein Projekt ist, was gerade wieder in letzter Zeit so auflebt und wieder Entwicklung aufnimmt. Und ich hoffe, das wird lange beibehalten.
Ja, das hoffe ich auch.
So, dann habe ich ein kleines bisschen aus der Developer-Ecke, habe ich euch auch mal was mitgebracht. Ein, zwei Kleinigkeiten habe ich mitgebracht. Das eine ist, dass ich ja auch vorletzte Sendung darüber gesprochen habe, wie die Firma HashiCorp ihr Projekt Terraform durch Lizenzänderungen sich sehr unbeliebt gemacht hat in der Open-Source-Community und es ein Fork gab namens OpenTofu. Das ist ein Tool, mit dem ihr quasi in Code gegossen automatisiert Infrastruktur verwalten könnt. Und das halt auch versionieren könnt und alles, was ihr beim Workflow als Entwickler so kennt, auch für Infrastruktur anwenden könnt. Und OpenTofu hat gesagt, die sind Terraform kompatibel, werden sich aber in Zukunft weiterentwickeln und nicht darauf achten, dass jedes Feature jetzt nur die aus Terraform implementiert werden, sondern auch eigene Features. Wie in der Version 1.8, dass zum Beispiel auch Variablen bereits in den Provider-Blöcken genutzt werden können, was bei Terraform nicht geht, dass das Tofu-Test ausgebaut wurde, also jetzt so Mock-Provider machen könnt, wenn ihr Tests macht. Die Doku wurde verbessert. Also man sieht, dass das Projekt mit Vollspeed vorangeht und wer größere Infrastruktur deployt oder verwaltet, sollte sich das auf jeden Fall angucken, auch eher als Terraform. Vor zwei Sendungen hatten wir auch ein bisschen über die Hintergründe geredet. Es gibt von den OpenTofu-Machern auch ein Call to Action, und zwar gibt es die Leute, die diese Plugins, diese Provider schreiben für verschiedene Infrastrukturanbieter. Die sind bei Terraform die meisten nicht GPG-signiert. Und OpenTofu möchte dann in der neuen Registry quasi alle diese Provider am liebsten auch signiert haben und ruft deswegen jeder, der da irgendwie in einem Projekt mitarbeitet oder so auf, hey, beschäftigt euch doch mal mit GPG und signiert eure Module. Dann kann OpenTofu auch besser verifizieren, wenn jemand solche Module einbindet, dass sie von der richtigen Person kommen.
Übrigens finde ich es ganz wichtig zu wissen für diejenigen, die sich damit beschäftigen. Man kann ja inzwischen Code nicht nur noch mit GPG signieren, sondern auch mit SSH-Keys, was manchmal die bequemere Option ist. Das mache ich zum Beispiel privat auch. Und ich denke mal, dass es da auch durchaus eine viable Option wäre bei OpenTofu, dass man die Provider, wenn man schon keine GPG-Schlüssel jetzt irgendwie verwalten möchte, aber sowieso schon SSH-Schlüssel braucht, ja allein schon, um irgendwelche Sachen irgendwo einzuchecken, dann könnte das vielleicht eine viable Option sein.
Das ist für so wie GitHub, GitLab ist das sehr cool, seinen Code und seine Commits zu signieren. Bei OpenTofu geht es bei den Providern aber explizit um GPG-Signaturen in der Registry, weil das halt in der Registry-Webseite dann auch verifiziert und angezeigt ist, von wem der Provider ist.
Gut zu wissen. Okay, dann habe ich euch mitgebracht ein kleines physisches Tool tatsächlich von der diesjährigen DEFCON 32. Und zwar wurde da ein Open-Source-Totmann-Schalter für mobile Rechner vorgestellt, also für Laptops und dergleichen. Und der trägt den wunderbaren Namen Buzzkill oder Buzzkill. Und den Link dazu zu der Webseite dieses kleinen Werkzeugs packt man euch natürlich in die Shownotes. Buzzkill soll also verschlüsselte Daten zu euren Rechner vor dem Zugriff durch Dritte schützen. Wenn ihr zum Beispiel irgendwo unterwegs seid und werdet zum Beispiel von Menschen, Geheimdienste, Zoll, was auch immer, dazu gezwungen, eure Geräte zu entsperren, dann könnten und diese dann zum Beispiel diese Geräte entwenden, um dann zum Beispiel eure Daten zu durchforsten. Dann kann euch Buzzkill da zum Beispiel helfen, weil Buzzkill dann eine die Verbindung quasi unterbricht. Das ist so ein kleiner USB-Stick, der aus zwei Teilen gebaut ist und der eine Teil ist eben, diese beiden Teile sind über eine Magnetverbindung und Poco-Pins miteinander verbunden. Und wenn diese getrennt wird, dann wird eine App auf dem Gerät automatisch ausgeführt, die dann zum Beispiel das Gerät sperrt oder herunterfährt, sodass die Daten wieder verschlüsselt sind oder sogar im Extremfall, wenn man das so einstellt und möchte, zum Beispiel die Lux-Header, wenn ihr zum Beispiel eine Lux-Verschlüsselung auf eurer Festplatte hat, einfach löscht und so den Zugriff auf die Daten verhindert. Ein fertiger Totmannschalter kann ebenfalls dort erworben werden auf der Webseite und kann man sich das vorstellen wie bei den ICEs zumindest in Deutschland, da ist es so, dass man da regelmäßig einen Knopf drücken muss, damit der Zug weiß, mein Zugführer ist noch wach, dann kann ich ja weiterfahren und ansonsten eben halt stehen bleibt, wenn diese Rückmeldung nicht erfolgt. Und das ist quasi das gleiche Prinzip, nur halt für mobile Rechner.
Muss man schon zugeben, das ist aber schon ein sehr extremes Setup, wenn ich quasi eine Hardware-Connection habe und dem Moment, wo ich dann meinen Arm wegziehe oder mir der Koffer entrissen wird oder so, dass ich dann die Daten juken. Das ist schon, ich hoffe, ihr habt nicht die Notwendigkeit, sowas einzusetzen, aber wenn ihr sowas braucht, wisst ihr, wo ihr so ein cooles Open-Source-Projekt dazu kriegt.
Ich meine, die DEFCON ist ja bekannt genau für solche Fälle, wo man extreme Threat Models hat. Und ich glaube auch, dass das für unsere HörerInnen nicht das Angriffsszenario ist, das nicht vorkommt. Ich hoffe jedenfalls. Falls doch, kennt ihr jetzt ein Tool, mit das euch eventuell helfen kann.
Aber tatsächlich ist es ja so, ich überlege gerade, ich möchte jetzt nicht anstiften, dass man solche Sachen umgeht, aber es ist ja durchaus möglich, dass man zu ungerecht polizeiliche Maßnahmen gerät, wo die Hardware beschlagnahmt wird und es durchaus jetzt üblicherweise bei 0815 Hausdurchsuchungen nicht, aber bei doch etwas härteren Verdächten so mobile Stationen gibt, die dann ganze Rechner quasi im laufenden Betrieb einpacken können, sodass der Rechner nicht runterfährt und nicht die Keys, die Storages gelockt werden. Und wenn man dann seinen Heimserver quasi dann noch mit so einem Kabelchen verbindet und wenn er dann physikalisch bewegt wird, quasi dadurch dann die Security, das ist vielleicht sogar nützlich. Egal.
Ja, ich meine, wir reden, du musst ja auch, ich meine, wie du schon richtig sagst, man muss ja nicht mal tatsächlich irgendwas verbrochen haben, sondern ich meine, Swatting ist ja leider inzwischen on vogue und häufig werden Leute einfach nur psychisch damit unter Druck gesetzt, dass man einfach unter fadenscheinigen Gründen Ordnungshüter zu deren Heimstätte schickt. Und das ist, glaube ich, dementsprechend auch irgendwo nachvollziehbar, dass man vielleicht solche Tools dann auch entwickelt, um sich zu schützen.
Definitiv. Machen wir mal weiter mit einem Update eines Tools, was wir auch schon öfter hatten, nämlich FUPT oder ausgesprochen Firmware Update Daemon. Der ist in der Version 1.9.22 erschienen und da gibt's eigentlich ständig Updates für neuen Support für Hardware und kleinere Bugfixes und so. Aber das fand ich jetzt wieder ganz spannend, warum ich es mitgebracht habe, nämlich für Raspberry Pi Firmware und auch wenn ihr ein Framework-Laptop besitzt und einen SD-Kartenleser habt, da ist ein kleiner Firmware-Chip drauf und den könnt ihr jetzt auch updaten mit Firmware Update Daemon. Und finde ich ein praktisches Tool. Da ich auch Frameworks habe, habe ich mich über das Update gefreut und habe euch das mal mitgebracht. Und zuletzt für diese Kategorie auch noch eine kleine Ecke für Developer. Und zwar, falls ihr mit der Programmiersprache Kotlin programmiert, freut euch vielleicht, dass Kotlin jetzt das große 2.0 Release hatte. Das hatte sehr viele Sprachfeatures erweitert und auch Performance-Verbesserungen, die jetzt hier ein bisschen über den Podcast hinausgehen würden, ins Detail dazu gehen. Aber einher geht damit ein sogenannter K2-Mode für IDEA. Da nutzt ja quasi Kotlin im Hintergrund für Code-Inspections, für Code-Highlights und sonstige Sachen. Und ermöglicht euch, dass ihr auch in der IDE schneller mit der Sprache arbeiten könnt. Und weil ich die Sprache gerne habe, wollte ich euch nochmal Kotlin 2.0 als Update mitbringen. Damit wären wir aber auch schon durch in dieser Kategorie und machen weiter mit
Newsflash.
Der Anbieter Tuxedo Computers, welcher bekannt ist dafür, dass Laptops, die man dort erstellt, direkt mit Linux ausgeliefert werden, bietet nun erstmals ein Convertible an. Und wie der Name es schon suggeriert, kriegt man hier auch alles, was man unter dem Namen erwartet, nämlich ein normales Laptop, welches allerdings einen sehr großen Freiheitsgrad in der Öffnung des Bildschirms erlaubt und ein 4G-Modul für mobiles Arbeiten sowie ein Full-HD-Touchscreen mitbringt. RAM und SSD sind bei diesem Modell aufrüstbar und ein Stylus sind ebenfalls separat erhältlich. Für alle, die also das InfinityFlex 14 Generation 1 mal ausprobieren wollen, sollte eine Newsletter-Anmeldung bei Tuxedo Computers jetzt mandatory sein.
Sie haben definitiv schon die richtigen Marketingbezeichnungen durch InfinityFlex Gen 1.
Ah, ich glaube, da kann sich keiner verstecken. Das machen, glaube ich, alle so.
Da fehlt noch ein AI im Titel.
Ja, das haben sie, glaube ich. Das musst du dir selber installieren. Aber da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen.
Genau. Ich habe euch die News mitgebracht, und zwar die Distribution Fantoo ist leider end of life. Und zwar ist Fantoo ein Fork von Gentoo, der dazu gedacht war, einige der Installationsschritte und Bereiche zunächst zu automatisieren oder ein bisschen einfacher, einsteigerfreundlich zu machen, dann aber sich auch weiterentwickelt hat, dass sie weitere Pakete hinzugefügt haben und weitere Sachen gemacht haben. Und das Projekt lief quasi mit so einer Person voran, also so einem sogenannten Benevolent Dictator for Life, dem Daniel Robbins. Nur der hat in letzter Zeit gemerkt, dass wie sich die Community entwickelt und das ganze Projekt hat er keinen Bock mehr drauf. Wir haben in unseren Shownotes den Forum-Post verlinkt. Was genau die Hintergründe sind, so tief bin ich nicht in dem Projekt drin. Es klingt aber so ein bisschen danach, dass er einfach sagt, ich habe auch irgendwie keine Lust mehr. Hat aber auch explizit geschrieben, dass er sich nicht darum kümmert, dass es irgendeinen Nachfolger geben wird oder so, sondern die von ihm betriebene Infrastruktur wird jetzt im Laufe des Augustes einfach abgeschaltet. Bedeutet, dass ihr, wenn ihr Fantoo irgendwo nutzt, euch umschauen müsst, ob es davon irgendwie einen Nachfolger gibt oder halt wechseln auf eine andere Distribution. Und als jahrelanger Gentoo-Nutzer, auch wenn ich Fantoo selbst nicht genutzt habe, finde ich es ein bisschen schade, weil ich Gentoo finde, hat auch so seine Vorteile stellenweise. Aber genau, das Projekt ist jetzt ab August diesen Jahres end of life.
Der Sovereign Tech Fund, den ich anfangs in der Sendung schon erwähnte, möchte FOSS-MaintainerInnen besser unterstützen und hat deswegen ein neues Förderprogramm aufgelegt, welches ab September starten soll. Und da geht es Fellowship für OSS-Maintainers. Und soweit ich das verstanden habe, geht es hierbei darum, dass eben halt eine Plattform geschaffen werden soll, wo FOSS-MaintainerInnen sich zum einen untereinander austauschen können und zum anderen aber auch für die tägliche Arbeit, die sie machen, Ausbildungs- oder Weiterbildungsmaßnahmen gefördert bekommen sollen. Der Sovereign Tech Fund ist ja schon bereits bekannt geworden dadurch, dass sie eben halt eine Institution des Bundes ist, wo auch tatsächlich Open-Source-Software, die breit genutzt wird, auch direkt unterstützt wird mit Geldern. Und von daher darf man gespannt sein, wie die ersten Berichte über das Fellowship-Programm ausfallen werden.
Und dann haben wir eine Software zur Verwaltung eurer Fotos, nämlich Image, geschrieben mit I-M-M-I-C-H, also nicht Image mit das englische wie G, sondern mit CH am Ende. Und die hat sich sehr großer Beliebtheit gefreut, dass sie die letzten Monate und Jahre doch häufiger im Self-Hosting-Bereich verwendet wurde, so als Google-Foto-Alternative. Ihr kriegt da nicht nur eine Web-App, sondern auch eine Mobil-App dazu, wo ihr Bilder verwalten könnt, hochladen, automatisch taggen, auch mit Plugins basiert so auf Machine Learning, dass ihr mit neuronalen Netzen Personen erkennt und da automatisch taggen könnt. Und die sind vor einiger Zeit, die Kernentwickler davon, Fotoo beigetreten und werden jetzt bezahlt als Vollzeitentwickler von Fotoo. Und Fotoo, das habt ihr vielleicht schon mal gehört auch, die haben jetzt eine alternative Google-Tastatur, Android-Tastatur bereitgestellt und auch einen alternativen YouTube-Player gibt's seit einer Weile. fürs Handy. Und die sind sehr privacy-aware und zielen auch darauf ab, solche Sachen zu unterstützen. Haben prominente finanzielle Unterstützer wie Lewis Rossman zum Beispiel. Die Leute haben sich aber auch gedacht, okay, wenn die jetzt Vollzeit bezahlt werden, die Entwickler, was bedeutet das für Image, wie wollen die das monetarisieren? Daraufhin haben die Entwickler jetzt geantwortet und haben veröffentlicht ein Lizenzmodell. Und zwar gibt es eine Lifetime-Lizenz für den Server, sodass alle Nutzer, die mit dem Server verbunden sind, für immer lizenziert gelten. Das ist für $100 eine einmalige Lifetime-Lizenz. Oder für $25 könnt ihr eurem eigenen Nutzer eine Lifetime-Lizenz geben und zu allen Servern, zu denen ihr verbindet, seid ihr dann lizenziert. Und dann war natürlich die Frage, was bedeutet es jetzt lizenziert sein oder nicht lizenziert sein? Und das, da war die Kommunikation am Anfang noch ein bisschen holprig, aber letztendlich ist es so, dass sie klar gesagt haben, sie werden niemals Features hinter einer Paywall verstecken. Das wird weiter kostenlos zur Verfügung stehen. Es steht halt oben, bitte lizenzier das doch und bezahl diesen Beitrag, also ein sogenannter Neck-Button. Aber es wird den Funktionen und sonst keinen Abbruch tun und man kann es weiter komplett verwenden. Was ich in allen Ehren halte, ich habe Image nur kurz ausprobiert, aber ich finde, das sah sehr vielversprechend aus und ich bin auch bereit, für so eine Software zu zahlen. Bin ein bisschen verwundert über das Konzept einer Lifetime-Lizenz. Das ist für mich immer so ein bisschen, da gehen so ein bisschen die Bullshit-Detektoren, also diese Begrifflichkeit finde ich einfach dämlich. Nix ist Lifetime. Wir sehen, dass Firmen sich immer ändern und Sachen passieren und da hätte ich zumindest, auch wenn es auf selbe letztendlich hinausläuft, lieber sowas gesehen wie eine 5-Year- oder 10-Year-Lizenz anstatt Lifetime. Nichtsdestotrotz finde ich es unterstützenswert, die Entwickler finanziell zu unterstützen und vor allem, wenn sie weiter ihre Bekenntnisse und ihre auch sichtbaren Bemühungen für Privacy und Unterstützung von Open Source weiter hochhalten, habe ich da auch sehr gerne dafür, zahle ich auch sehr gerne dafür. Und dann, ob man jetzt den Button hat oder nicht, könnt ihr euch überlegen, könnt euch auf jeden Fall eine Lizenz jetzt für Image holen.
Was ich mir da ja immer frage, ich habe zur Erläuterung, ich habe selber auch eine Lifetime-Lizenz und zwar für den Medienserver MB. Und
stimmt, die hatten das auch mal, ja.
Ja, die haben das auch, genau. Und da habe ich mich damals dafür entschieden, weil ich das Feature-Set sehr gut fand und habe das eine Weile benutzt und habe mich dann irgendwann entschieden, dann das Ganze auch zu unterstützen. Nur irgendwann, jetzt auch bedingt durch deinen Beitrag und auch schon im Vorfeld, habe ich mir schon Gedanken gemacht und mich mal gefragt, naja, wie ist das überhaupt mit so Lifetime-Lizenzen, selbst wenn sie jetzt wirklich Lifetime wären, jetzt mal einfach mal dahinstellen. Wie soll so ein Projekt lange leben können, wenn die Leute nur einmalig zahlen? Ich meine, ja, die Beträge sind natürlich höher, als wenn man jetzt irgendwie eine kürze Lizenz nimmt. Häufig wird das ja parallel angeboten. Aber da sehe ich halt irgendwie nicht, wie sollen, also ich meine, die Leute müssen ja irgendwo essen, leben können, also wohnen und so weiter. Also man möchte ja nicht die Arbeit machen und davon halt nicht überleben können. Das ist ja totaler Quatsch. Und da, wenn du sowas Vollzeit machst, frage ich mich, ist so eine Lifetime-Lizenz überhaupt viable? Und wenn ja, wie lohnt sich das dann? Also, ich meine, man kann ja nicht darauf hoffen, dass die Leute ständig ihre Lizenzschlüssel verlegen und deswegen neue Lifetime-Lizenzen kaufen. Aber ja, da können wir vielleicht mal irgendwann auch mal drüber reden, wenn wir schon über KI reden, wie das mit solchen Lifetime-Lizenzen ist.
Es gibt ja dieses Konzept mal, was Matrix macht und so, die sich mit Firmen zusammentun, die auf Hosting spezialisiert sind. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Image vielleicht mit einem Hoster sich zusammentut, die sagen, wir bieten euch halt Cloud-hosted Image-Instanzen an, dass eure Fotos, dann müsst ihr euch nicht mit Heimnetzwerk und Storage beschäftigen. Ich meine, mit Tailscale ist das mittlerweile sehr einfach, aber auch ohne Tailscale könnte so ein Cloud-Angebot vielleicht für den einen oder anderen interessant sein. Und dann könnte man sagen, hey, die Foto-Image-Leute bieten direkt den Support, der Hoster hostet und man macht 60-40 oder 50-50 der Kosten und finanziert dieses Projekt darüber. Das wäre zum Beispiel
also eine Querfinanzierung quasi. Ja.
Ist das nicht bei Matrix mit Open, wie heißt das, Open Element? Nee.
EMS. Element irgendwas Services.
Element ich hab's Managed vergessen. Services oder so.
Ja, ja, genau. Ja. Ja, genau. So hieß das.
Naja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Wir beobachten das auf jeden Fall für euch.
Genau. Und wo wir gerade über Geld sprechen, bringe ich das direkt mal meinen nächsten Punkt an. Und zwar hat noch jemand aus dem Umkreis der Bundesrepublik Deutschland auf Open-Source-Projekte mit Geld geworfen. In diesem Fall war es das BSI. Und BSI hat die Release-Sicherheit bei LibreOffice verbessern wollen mit einem umfangreichen Entwicklungsprogramm. Und das wurde im September letzten Jahres initiiert und bestand darin, dass zwei unabhängige Dienstleister da beauftragt wurden, an LibreOffice zu arbeiten. Und im ersten Schritt wurden nämlich nach einer der Software die Firma Allotropia Software GmbH damit beauftragt, LibreOffice im Sinne der IT-Sicherheit weiterzuentwickeln. Und im Anschluss wurde dann eine zweite Firma, die Open Source Security GmbH, beauftragt, die Sicherheitseigenschaften nochmal mit einem Audit zu prüfen. Und das Ergebnis wurde jetzt vom BSI vorgestellt und ist in einem englischsprachigen Bericht abrufbar. Das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Und die nun umgesetzten Entwicklungsarbeiten stehen laut BSI nun ab der Version 24.8 zur Verfügung. Das ist also jetzt Ende des Monats, sollte die dann rauskommen. Und da sollen dann alle diese Sicherheitsanpassungen auch live in der Version vorhanden sein.
Was ich jetzt gerade parallel zu deiner Erzählung mir angeguckt habe, Open Source Security GmbH.
Habe ich auch noch nie gehört. Klingt sehr random.
Also sagen wir so, wenn ich zu viel Zeit und Langeweile hätte und auch noch zu viel Geld wahrscheinlich, hätte ich total Lust, eine Firma zu gründen, deren Spezialisierung es ist, die aus Open Source Ökosystem zu verbessern. Was wirtschaftlich schwierig ist, aber wie gesagt, zu viel Zeit, zu viel Geld, fände ich es faszinierend, sowas zu machen. Und die Firma bietet auch hier sogar Schulungen an sich und weitere Dinge. Und ich weiß ja nicht, vielleicht wenn zufällig jemand von der Open Source Security GmbH zuhört, schreibt uns doch mal über Matrix an und dann können wir mal quatschen. Und das ist, vielleicht kann man noch die ein oder andere Frage beantworten, welche Projekte unterstützt werden oder so. Das fände ich durchaus mal interessant, unter welchem Modus das passiert. Nun gut, zu meinem Lieblingsthema heute, und zwar geht es um unsere allerlieblingsfirma Nvidia.
Toll.
Ja, ich hatte schon auch vor zwei oder drei Sendungen ein wenig darüber gerantet, dass Nvidia mit ihrem Ökosystem gerade einfach nur das Geld so aus der Hose scheißt in großen Mengen und sich daran sehr künftig bedient und ihre Interessen, was die Firmenentscheidungen sind, selten der Community, der Open Source Community, der Gamer Community oder sonst wie gewidmet sind, sondern einfach nur dem Geld gewidmet sind. Jetzt habe ich hier zwei Nachrichten und die werden wir mal versuchen, ein bisschen einzusortieren. Und zwar hat Nvidia angekündigt, seine zukünftigen Treiber basieren zu lassen auf dem quelloffenen Linux-Treiber-Modul. Ich glaube, NVK heißt das. Und nicht mehr auf deren proprietären Modul. Und ihr müsst jetzt wissen, die Treiber unter Linux für eine Grafikkarte setzen sich zusammen aus Userland-Treibern und Treibern, die im Kernel laufen. Und nicht neuerdings, schon seit einigen Jahren, auch noch aus Firmware-Blobs, die auf der Grafikkarte laufen. Das mit den Firmware-Blobs ist gerade interessant, weil Nuvo, die Open-Source-Implementierung von dem Nvidia-Treiber im Kernelland quasi, nicht in der Lage war, Schnittstellenbeschreibung für diese Firmware und alle Funktionen zu haben und sie das deswegen schwer getan haben mit dem Reclocken von der GPU, also die Herzgeschwindigkeits anpassen und dadurch halt der Nouveau-Treiber immer sehr viel langsamer lief und irgendwie nie so beliebt war, weil das halt schwierig war, mit dem die volle Performance rauszuholen. Und Nvidia hat mehr und mehr Funktionen in diese Firmware gelagert und hat die jetzt sogar, die haben mittlerweile Signaturen, ich glaube, es ist schon seit der Ampere, ich weiß, die haben seit einigen Generationen schon Signaturen und wirklich DRM-Schemes, die in der Firmware implementiert sind. Und diese proprietären Kernel-Treiber, die Nvidia gebaut hat, haben halt immer wieder für Probleme gemacht. Und jetzt gab's das war schon vor ein paar Monaten, haben wir uns gesagt, was friert die Hölle gerade zu? Nvidia veröffentlicht einen quelloffenen Kernel-Treiber. Das ist ja krass, dass sie das mal machen. Und jetzt basieren sie zukünftig ihre Treiber auch da drauf. Jetzt die Frage, warum machen sie das? Naja, wenn man mal guckt, was die letzten ein, zwei Jahre passiert ist, da gab es diesen riesigen KI-Hype und diese ganze KI-Scheiße läuft zu 99% auf Nvidia-Hardware durch ihre Login auf CUDA etc. Und die ganzen Rechenzentrenbetreiber, die ganze Rechenzentren haben, die Trusted Bootchains haben wollen, die ihren Kernel nicht tainted haben wollen, die ganzen Security-Mechanismen der Open-Source-Community haben wollen, sagen halt, warum soll ich irgend so ein useliges, proprietäres Kackmodul in meinen Kernel laden? Nvidia, das ist scheiße. Und das sind die Leute, die gerade diesen Schlauch mit dem Geld halten, der Richtung Nvidia spritzt und haben gesagt, bevor die das damit aufhören, machen wir die mal glücklich und bieten für den an, dass deren Treiber zusätzlich dann auch mit dem offenen Stack läuft, so dass diese Rechenzentrenbetreiber für KI auch da mehr Sicherheitsdesignregeln im Kernel haben und diese Treiber besser nutzen können. Ich bezweifle sehr stark, dass sie das irgendwie gemacht haben, weil sie sagen, Open Source ist toll und deswegen wollen wir jetzt auch den offenen Kerneltreiber nur noch verwenden. Ein anderes Projekt, was ich auch vor ein paar Sendungen erwähnt hatte, war SLUDA. Und zwar gibt es von Nvidia diese G GPU-Beschleunigungsbibliothek CUDA mit C geschrieben, die an sich inhaltlich total gut ist, die gute Funktion bietet, aber halt auch so vermarktet und so geschnitten ist, dass sie gerade für diesen Vendor-Lock-in sorgt, dass viele dieser ganzen Forschungen, Entwicklungen im KI-Bereich auch alles auf CUDA basiert, was halt nur mit Nvidia-Karten funktioniert. Und das bessert sich mittlerweile auch, aber es ist halt scheiße, wenn du irgendwas hast, was nur mit CUDA läuft und man hat eine AMD-Grafikkarte, konnte man das nicht GPU beschleunigen. Und dann gab es das Projekt SLUDA, was tatsächlich bei Intel entstanden ist oder zuerst von Intel finanziert wurde, Intel dann aber aufgehört hat und der Entwickler dann von AMD finanziert wurde, witzigerweise, und AMD das Projekt eine Zeit lang weiter gefördert hat. Und zwar, um eine Kompatibilitätsschicht zu haben, die CUDA umwandelt in, bevor ich jetzt was Falsches erzähle, halt in kompatibel für AMD-Grafikkarten. Dass man auch mit einer AMD-Grafikkarte CUDA-Code ausführen könnte. Und der Maintainer Andrei Janik, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch ausgesprochen, ich bitte um Entschuldigung, hat neuerdings das Repo umgestellt und hat das Projekt runtergenommen. Hat gesagt, das Projekt wird es in dieser Form nicht mehr geben. Und da ist der erste Gedanke natürlich, es gab irgendwie Legal Threats von Nvidia. Das hat er aber ganz explizit bestätigt. Nein, es gab keine Legal Threats von Nvidia, sondern er wurde von AMD angeschrieben. Die Legal-Abteilung von AMD hat gesagt, kannst du das mal bitte wieder runternehmen? Warum schreibt AMD den an, ein Projekt, was AMD helfen könnte? Naja, natürlich, weil sie Angst vor Nvidia haben. Also auch wenn Nvidia nicht direkt Druck gemacht hat, ich kann mir sehr gut vorstellen, was da im Hintergrund alles passiert. Der Entwickler hat aber auch schon bereits angekündigt, dass er die Entwicklung, die er im Rahmen von der Finanzierung von AMD gemacht hat, quasi wegwirft und auf einer neuen Basis es versucht, nochmal zu implementieren. Also er nochmal eine neue Implementierung machen möchte ohne AMD. Da könnten wir gespannt sein, was dabei rumkommt. Ich hoffe, dieses Projekt wird leben und dann helfen, so ein bisschen diesen CUDA-Login aufzubrechen.
Wäre schön, weil ich vor allen Dingen sehr fokussiert bin auf AMD-Grafikkarten und vor allen Dingen mit den... Das kommt nicht zuletzt auch deshalb, weil halt Nvidia momentan so unglaubliche Preise für aktuelle Grafikchips verlangt, dass man sich einfach denkt, okay, dann ich halt zur Konkurrenz. Selber schuld. genau, was... du hattest ja vorhin schon das Framework erwähnt und da habe ich auch noch eine kleine News mitgebracht. Und zwar gab es einen kleinen Aufruhr, könnte man sagen, im Forum von Framework. Und zwar um das Community Ambassadors Programm, das sie jetzt starten wollen. Hintergrund ist der, dass Framework ja auch schon auf vielen Open-Source-Veranstaltungen gerne vor Ort gewesen ist mit ihren Leuten und auch mit ihren Geräten und auch da kleine Community-Events stattgefunden haben, wo die Leute sich auch untereinander getroffen und geholfen haben und sowieso. Und das haben die halt beobachtet, fanden das ziemlich cool und haben gesagt, hey, wenn wir schon so eine tolle Community haben, wäre es doch cool, wenn Menschen, die sich halt wirklich Mühe geben und häufig Leuten irgendwie das Framework zeigen wollen oder irgendwelche vielleicht spezielleren Fragen beantworten möchten, dass die irgendwie eine Art kürzeren Draht einmal zum eigentlichen EntwicklerInnen-Team bekommen und zum anderen auch so kleine Goodies halt mal eben schnell bestellen können, irgendwie, keine Ahnung, Sticker und dergleichen. Und das ist ja durchaus eine gängige Praxis bei Projekten und bei manchen Produkten, Serien könnte man ja korrekterweise sagen, dass man da solche Ambassadors hat. Fairphone zum Beispiel macht das auch, da gibt es diese Fairphone Angels, die einen ganz ähnlichen Status haben. Aber, und das ist halt der große Knackpunkt, diese Leute machen das halt freiwillig und sind nicht bezahlt. Also anders als eben halt Menschen, die dafür bezahlt werden, herumzulaufen und Produkte zu promoten, machen die Leute das halt freiwillig, weil sie begeistert von den Produkten sind. Und das ist halt auch die Kritik, die sich da breit gemacht hat in dem Forum, dass sie gesagt haben, hey, total toll, dass ihr dieses Ambassador-Programm machen wollt. Warum bezahlt ihr die Leute eigentlich nicht anständig? Und stellt sie halt als ordentliche Vertriebler sozusagen ein. Was natürlich auch für solche Projekte mehr oder weniger schwierig ist, auch aus finanziellen Gründen. Und man natürlich auch solche Synergieeffekte nutzen möchte, was ich sehr gut verstehen kann. Aber bildet euch vielleicht mit dem Link in unseren Shownotes eine eigene Meinung.
Ich muss aber sagen, also wenn du richtig begeistert bist von dem Projekt und dann da eh rumläufst und jedem auf die Nase bindest.
Ich habe ein Framework übrigens.
Guck mal, ja, bei Framework, Chris. Guck mal. Ich wüsste nicht, wen ich damit meine.
Nein, ich habe keine Ahnung, wovon
die
drin.
Also das irgendwie zu embracen als ein Status oder so, ich glaube auch nicht, dass das komplett ohne irgendwie, dass nicht zum Beispiel Framework den Leuten nicht zum Beispiel Materialien, Sticker oder sowas bereitstellt, könnte ich mir vorstellen.
Ja, absolut.
Und wenn du jemanden bezahlst, kommst du halt rechtlich in komplett andere Regionen und musst dir um ganz andere Gedanken machen.
Arbeitsrecht ist schwierig.
Ja. Deswegen, ich fände das eigentlich, zumindest wenn Framework das jetzt nicht so, also man kann es auch shady betreiben, aber wenn sie das geschickt designen, ich eigentlich ganz charmant finde, dass sie sagen, wir unterstützen die Leute, die uns auch ein bisschen unsere Brand nach außen tragen und sagen, warum es cool ist, ein Framework zu haben. Übrigens, ich habe ein Framework, es ist cool.
Ja, ich denke, das ist, wie du richtig sagst, eigentlich eine Frage der Transparenz, wie man damit umgeht. Also bisher in der Diskussion haben sich auch MitarbeiterInnen von Framework direkt beteiligt und haben versucht, auf die Sorgen oder auf diese Forderungen einzugehen und haben halt dargelegt, warum sie das gerne so machen wollen. Und es haben sich auch Leute gesagt, hey, wir finden das total cool, ne? Also ja, man kann die Gegenstimmen verstehen, aber wir machen es trotzdem gerne oder würden es total gerne sehen, wenn ihr dieses Programm auflegt. Entsprechend, also wie gesagt, es ist zu Recht kritisiert, auch von der einen Seite aus, von der anderen Seite kann ich total verstehen, dass man das gerne machen möchte. Genau. Und wenn ihr euch beteiligen wollt und etwas bewegen wollt, müsst ihr nicht unbedingt ein Produkt toll finden und dann der Firma hinterherrennen für irgendwelche Goodies, sondern ihr könnt auch einfach eure Chancen und eure Rechte als EU-BürgerInnen nutzen und euch an BürgerInneninitiativen beteiligen. Eine, die ich euch vorstellen möchte, ist Stop Destroying Video Games. Findet ihr unter stopkillinggames.com. Und die ist jetzt seit einiger Zeit live und sucht UnterstützerInnen, also genau gesagt nach Unterschriften. Es ist ja quasi eine Petition. Wie genau funktioniert das? So eigentlich funktioniert es für Leute aus dem deutschsprachigen Raum ähnlich wie bei Bürgerinitiativen, die ihr vielleicht schon aus kommunaler Ebene kennt. Man muss halt, man setzt sich zusammen mit Leuten, die etwas verändern möchten und eine entsprechende Forderung an Entscheidungsgremien schicken möchten und formuliert dann eben halt die entsprechende Forderung aus, reicht diese alte Initiative ein und die wird dann geprüft und entsprechend, wenn das freigegeben ist, kann man dann halt anfangen, Unterschriften zu sammeln für diese Petition und kann dann damit dann auch Dinge bewegen. Im Falle der EU funktioniert das so, dass man hier die Chance hat, EU-BürgerInnen können also hier eine Petition starten, um tatsächlich Einfluss zu nehmen auf die Arbeit der EU-Kommission. Das ist ja das höchste Entscheidungsgremium der EU. Die sind nämlich dafür verantwortlich, Gesetzesvorschläge in den in das EU-Parlament einzubringen. Und bei EU-Petitionen muss das folgendermaßen laufen. Wenn die freigegeben sind, braucht man ein Quorum von insgesamt 1 Million Stimmen aus der gesamten EU. Also das heißt, es können auch wirklich nur EU-Bürgerinnen abstimmen. Dazu müssen mindestens 7 EU-Staaten eine festgelegte Mindestanzahl an Stimmen beitragen. Und ein Erfolg zwingt in diesem Fall die EU-Kommission dazu, einen Dialog mit den InitiatorInnen dieser Petition oder dieser Bürgerinitiative einzugehen und sich ob des Themas zu beraten, was dann eben letzten Endes auch zu einer Gesetzesnovelle führen kann oder zu einem Gesetzesvorschlag. Ein Account ist wirklich leicht angelegt, also wenn ihr da unterschreiben möchtet, braucht ihr wirklich nur eure Daten dort angeben. Es müssen allerdings dann auch eure Meldedaten sein, das ist schon wichtig. Alternativ, wenn ihr es habt, könnt ihr auch euren E-Perso nutzen und euch damit dort anmelden. Das ist natürlich, wenn man ihn schon eingerichtet hat, wesentlich einfacher und natürlich auch kryptografisch gesichert. Allerdings werden so oder so die Stimmen am Ende nochmal geprüft, wenn die Petition endet. Also so oder so müssen die Daten geprüft werden, bevor die Stimmen dann halt als gültig gelten. Aktuell übrigens, danke fürs Nachschauen, Michael, ich habe es gerade gesehen in den Shownotes, sind das knapp ein Viertel der 1 Million Stimmen, so 240.000. Und da kann man also noch einiges beitragen.
Ich habe das, als du das eingetragen hattest, habe ich das gerade mal noch nachgeschaut. Und also erstens, der Gedanke ist natürlich, als datenschutzversierte Menschen sind wir manchmal ein bisschen scheu, unsere Sachen einzutragen. Es ist natürlich eine offizielle Initiative, wo man sagt, es ist was anderes als irgendeine beliebige Seite. Kann aber auch verstehen, wenn das dem einen oder anderen scheu macht, aber ihr könnt auch helfen, das einfach zu verbreiten und anderen bewusst zu machen. Und weil so eine Gesetzesregelung, die darauf achtet, dass unsere Kultur und Kunst und Spiele nicht einfach dadurch, weil das Anbieter meint, die Server abzuschalten, dass sie vernichtet werden, das wünsche ich mir eigentlich nicht nur für Spiele, das wünsche ich mir zum Beispiel auch für IoT, dass es da genauso ist, dass so gewisse Geräte einfach nicht Elektroschrott werden, wenn die Server abgeschaltet werden.
Ja, absolut.
Und Es, hier und da mag es auch Funktionen geben, wo man argumentieren kann, die laufen über einen Server, aber auch das Beispiel von StopKillingGames.com ist zum Beispiel Ubisoft und andere Anbieter, die es auch geschafft haben, auch bei Games mit Singleplayer-Modus sie nicht mehr spielbar zu machen oder Teile nicht mehr spielbar zu machen, dadurch, weil die gesagt haben, wir unterstützen die nicht mehr. Und das ist einfach, das geht gar nicht. Also das ist etwas, wo ich hoffe, dass da im Gesetz doch viel mehr Bewegung reinkommt und das noch viel größere Runden dreht. Und wenn das für Spiele und Kunst und Kultur ist, auch noch viel weiter gedacht wird. Und ich werde das auf jeden Fall unterstützen.
Wenn ihr euch übrigens einen Account angelegt habt, erstmal auf der Seite, das ist eine offizielle Seite der EU, das heißt, die Daten, Meldedaten, die ihr dort angeben, haben die Institution wahrscheinlich sowieso schon irgendwo rumliegen, weil ihr wahrscheinlich auch schon mal gestimmt habt für das EU-Parlament. Da ist es dann so, dass ihr nicht nur diese Initiative, sondern auch weitere BürgerInnen-Initiativen unterstützen könnt, die gerade parallel laufen. Unter anderem ist da auch, sind da zum Beispiel, ist da die Initiative zur Einführung einer EU-weiten Reichensteuer, also einer Vermögenssteuer dabei, und auch einige andere interessante Sachen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich nochmal auf das, was du gesagt hast, einzugehen, Michael, es geht hier nicht nur bei Spielen, hast du vollkommen recht, aber es geht wirklich um den Erhalt von Kultur, und Videospiele sind inzwischen ein anerkanntes Kulturgut, genauso wie viele andere digitale Produkte. Und ich finde das auch sehr wichtig und auch richtig, da einen Gesetzesvorstoß zu wagen und zu sagen, hey, liebe Hersteller, wenn ihr kulturschaffend seid, dann bitte bewahrt diese Kultur auch über eure eigene Existenz hinweg und sorgt dafür, dass das Spiele zum Beispiel in diesem konkreten Fall spielbar bleiben. Gut, dann schnell in Honor of abwesendem Dennis zwei News aus dem Fediverse. Und zwar hat MakerTube, das ist eine PeerTube-Instanz, fokussiert auf Maker, DIY, Musik und Kunst, ihre Registrierung geöffnet. Ihr könnt euch jetzt also, wenn ihr euren Content aus dem Corporate Web, also beispielsweise YouTube, befreien oder zumindest woanders auch noch zur Verfügung stellen wollt, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass die nicht verloren sind, sobald YouTube irgendwann mal weg sein sollte, was wahrscheinlich nie passiert, aber man weiß es ja nicht, dann könnt ihr euch einen Account bei MakerTube klicken und auf dieser PeerTube-Instanz eure Videos hochladen. Und natürlich könnt ihr da nicht nur Videos hochladen, sondern könnt auch andere Videos schauen und dort kommentieren und interagieren. Genauso wie, also im Grunde sind PeerTube und ist PeerTube inzwischen sehr nah von dem Feature-Set an, was YouTube so bietet. Und da kann ich nur empfehlen, werft mal einen Blick in das föderierte Videonetz. Als zweites habe ich euch mitgebracht Turtle Mail, einen föderierten Lieferkettendienst, der nun in der Open Beta ist. Man kann sich also dort endlich einen Account klicken. Worum geht es da? Also es ist quasi die Idee, Lieferungen, das heißt zum Beispiel eben halt Pakete, Post oder sonstige Dinge, sie werden bei Turtle Mail einfach als Pets bezeichnet, über ein Netzwerk von Freiwilligen zu verschicken und zu übertragen. Das heißt, wenn ihr euch dort anmeldet, könnt ihr eure regelmäßigen oder auch unregelmäßigen Standorte angeben, also wo ihr euch wann befindet. Könnt ihr auch zum Beispiel in Einzelfällen zum Beispiel sagen, ich bin nur am, keine Ahnung, 28. August bin ich in Bernkastel-Kues an der Mosel oder so. Und dann kann ein Algorithmus, wenn jemand ein Pet verschicken möchte, feststellen, okay, Personen A, B, C, D sind irgendwo zu einem geeigneten Zeitpunkt auf dieser Strecke, die das Pet zurücklegen muss, um von seinen Versendenden zu der empfangenden Person zu kommen, passenderweise dann irgendwo auf einem Teil dieser Strecke, und versucht dann diese Personen dazu zu bringen, eben halt diese Pets dann weiterzureichen, sodass eben halt über viele Hände und sowieso Wege, die gemacht werden müssen, dann ein solcher Versand stattfinden kann. Ich habe mich da angemeldet und einfach mal ein paar Sachen eingetragen und bin mal gespannt, ob irgendwie was da mal irgendwann eine Benachrichtigung kommt. Die kommt dann in der Regel per E-Mail. Solange die noch keine richtige Mobile-App haben. Und dann werde ich euch auch gerne berichten, wie es gewesen ist, wenn ich mal ein Pet verschicken oder weitergeben durfte.
Ich bitte darum, Chris, das ist ja super witzig. Auch wenn unsere Zuhörer, jemand von euch, das schon mal genutzt hat oder nutzen wird, bin ich mal sehr gerne mal Feedback schicken an unsere Mailadresse oder einen Chatraum. Ich kenne das noch, früher nannte man das noch Sneakernet. Da ging es um Datenaustausch von Daten, die man dann einfach so auf Datenträgern durch die Gegend getragen hat. Und das jetzt so zu strukturieren, dass man das irgendwie Sachen dadurch verschicken kann, ist eine total coole Idee. wo ich ein bisschen befürchte, dass auch ein paar Idioten das schnell kaputt machen können. Für mich ist das mehr ein soziales als ein technisches Experiment. Ich fände das super spannend zu wissen, was dabei rumkommt.
Ich denke, dass man bei solchen Sachen auch durchaus, also sie weisen auch in ihren Nachrichten, weisen die Leute von Turtlemail darauf hin, bitte verschickt darüber keine wertvollen Dinge, sondern macht Testversendungen mit unwichtigen Sachen, die verloren gehen können, weil es gibt halt keinerlei von Rezensionsmechanismen oder sonst irgendwie, dass man Leute zum Beispiel rausblocken kann, die irgendwie sich schlecht verhalten innerhalb dieses Systems. Also da gibt es so keine Form von Moderation in irgendeiner Form. Dementsprechend sollte man das auch wirklich mit einer großen Prise Salz nehmen, diese ganze Geschichte. Es ist halt von auch durch ein gefördertes Projekt, von staatlichen Stellen gefördert, mit dem Ziel eben zu erkunden, wie kann zum Beispiel so ein föderierter Lieferdienst sozusagen durch Vermeidung von zusätzlichem CO2-Ausstoß, denn das ist ja, was bei normalem Paketversand ja Tatsache ist, ne, es werden Wege gefahren, die sonst nicht nötig gewesen wären. In diesem Fall werden halt nur Wege gefahren, die sowieso nötig gewesen wären. Und dadurch vermeidet man zusätzlichen CO2-Ausstoß. Und ich glaube, das ist schon ganz richtig, da hier von einem Experiment zu sprechen.
Das erinnert mich so ein bisschen an das Konzept Chaos-Post vom Chaos Computer Club, wo du auf Chaos-Events Nachrichten schicken kannst und die dann auch von Freiwilligen quasi ausgeliefert werden. Und du kannst die Nachrichten, glaube ich, per Webseite, per SMS und Fax und so ein Quatsch-Decktelefon einsprechen. Und da gibt's dann motivierte Leute, die sie dann austragen und dann passieren solche Dinge wie, dass man auf dem Chaos Communication Camp in der brüllenden Hitze irgendwo sitzt, in der Ecke am Eingehen ist und plötzlich kommt jemand vorbei und sagt, bist du Dredget? Ich so, ja. Und dann anfängt irgendwie ein Telegramm meiner Freundin zu tanzen, weil die Leute einfach so motiviert sind. Das ist schon ziemlich cool, wie das funktioniert. Das kann man vielleicht aus Real Life, also auf Real Life? CCC ist nicht Real Life, egal. ihr wisst, was ich meine.
Auf jeden Fall sehr cool.
Gut, bevor ich mich weiter verhaspel, eine wichtige Ecke, die wir nicht vergessen können, da wird der Chris sich freuen, und zwar die
Zocker-Ecke.
Oh ja, da hast du recht, und ich beginne wie immer mit This Month in Valorant, und da gibt es tatsächlich nicht so viele Dinge, die Frontend-facing zu sehen sind, aber ein paar Sachen kann ich euch nennen, und zwar neu gemerged sind unter anderem angepasstes Pricing für Rezepte und Rüstungen, es gibt neue Geräusch-Soundeffekte für das Spiel, zudem wird jetzt im Spiel auch angezeigt, welche Rezepte ihr eigentlich schon gelernt habt, und es gibt auch neue Animationen im Schwertkampf. Es gab eine Überarbeitung der Mobs Holzgolem, Woodgolem steht hier, und Chieftain, also einem Häuptling. Und die UI für das Reparieren von Gegenständen wurde ebenfalls überarbeitet. Und das eigene große Ding, das ich richtig, richtig wertvoll finde, was jetzt kommen soll, mit der nächsten Airshipper-Version 0.12, momentan zumindest bei mir in den Manjaro-Quellen waren es noch 0.11, sollen Partial-Updates kommen. Das, was zum Beispiel bei großen Online-Spiele-Bibliotheken wie Steam und dergleichen schon lange ist, soll hier auch endlich Wahrheit werden, nämlich dass nur noch das heruntergeladen werden muss, was sich auch wirklich von der einen Version zur nächsten geändert hat. Aktuelle Größe von Valorant liegt nämlich bei ungefähr 400 Megabyte, und die jedes Mal runterladen ist schon ein bisschen nervig, weil das dauert halt so seine 1-2 Minuten, zumindest in Deutschland, selbst mit einer VDSL-Leitung. Und da ist es sehr cool, dass sie da endlich mal partial Updates bringen.
Hätten sie mal von Anfang an Trifrost genommen, wäre das nicht passiert.
Ja, aber ich glaube, Trifrost kannten sie nicht.
Das mag außerdem sein.
Außerdem ist Trifrost nicht in Rust geschrieben.
Das ist richtig, es ist in Go geschrieben.
Ja. Das ist vielleicht auch ein Ding. Ich glaube, sowohl Airshipper als auch Valorant sind ja komplett von denen geschrieben worden, komplett in Rust und so. Also die sind da ja sehr, sehr picky, was die Programmiersprache betrifft. Genau, und noch eine News für alle, die die Steam Deck verwenden, auch hier in ehrenhalber anstelle von Dennis, der die News wahrscheinlich sonst gebracht hätte. Und zwar Decky Loader, das ist ein kleines Tool für eure Steam Deck, das besteht quasi aus verschiedenen Plugins, und die haben bisher das Problem gehabt, dass es in einzelnen Fällen zu Boot-Crash-Loops kam, dass also eure Steam Deck gar nicht mehr richtig gestartet ist, wenn ihr sie verwendet habt, und da hat man sich jetzt etwas gegen getan, und das soll zukünftig nicht mehr passieren. Verantwortlich dafür war eine Race Condition. Nochmal kurz zu Decky Loader. Was war das? Es ist ein auf React basierendes Power Tool für die Steam Deck in euren Gaming Mode. Warum? Viele Funktionen, also die Steam Deck wird ja von Haus aus ein Linux unter der Haube. Und das, was ihr aber seht, wenn ihr die Steam Deck startet, ist der Gaming-Mode, also der Vollbildmodus sozusagen von Steam selbst, also von dem Steam-Client. Und ihr habt gar nicht direkt Zugriff auf die Funktionen, die Linux euch so bietet, wie zum Beispiel VPNs und dergleichen. Und damit man solche Dinge eben halt auch schon im Gaming-Mode verwenden kann und nicht immer erst umständlich in den Desktop-Modus zurückwechseln muss, gibt es solche Tools wie Deckyloader. Und die Deckyloader-Plugins bieten da eben halt verschiedene Dinge, wie zum Beispiel auch eben einen VPN direkt aus der UI heraus zu starten. Und diese Anpassungen, das Plugin-System hat da eben halt für diese Probleme gesorgt und das soll jetzt zukünftig allerdings nicht mehr möglich sein. Ich finde, ich habe mir da so ein bisschen mal die Library zu angeguckt. Es gibt eine Plugin-Übersicht, die verlinken wir euch in den Shownotes, was es da so alles für Funktionalitäten gibt, die man über Deckyloader halt ins Frontend ziehen kann. Und das fand ich schon ziemlich cool. Das muss ich auf jeden Fall mit meiner Steam Deck auch mal ausprobieren. Bin ich leider noch nicht zugekommen. Wie gesagt, schaut euch Deckyloader mal an, wenn euch das interessiert. Auch die Hauptseite zu dem Tool verlinken wir euch in den Shownotes. Und ja, wenn ihr damit Erfahrungen gesammelt habt, gebt uns gerne mal Bescheid und schreibt uns. Entweder bei Matrix oder über kommentar@theradio.cc, wenn ihr lieber E-Mail bevorzugt.
Kommando der Woche.
Und zwar hatten wir das bereits vor ewigen Monaten schon mal in unseren Tipps und Tricks versteckt, aber weil ich das vor kurzem neu entdeckt habe, noch einmal mitgebracht, und zwar LazyGit. Und zwar ist LazyGit ein Kommandozeilen-Terminal-Client für Git. Und wenn ihr mal die Git-Befehle gerade mal nicht alle eintippen wollt, um zu wissen wollt, was für Commits und was für Branches und was ist aktiv und wer hat gerade wo was gemacht und wollt so eine schöne aufbereitete Übersicht in so einem Endcursus grafischem Terminal-UI, dann könnt ihr euch mal LazyGit angucken, wenn ihr gerade keine Lust auf eine volle grafische Anwendung habt, sondern Terminal seid. Ich habe das neuerdings wiederentdeckt, weil ich üblicherweise eigentlich immer nur auf der Kommandozeile mit dem Git-Kommando arbeite, aber dann gesagt habe, so manchmal ist es doch schon, wenn man auf der Kommandozeile ist, trotzdem so ein schönes Tool zu haben, was es grafisch ein bisschen aufbearbeitet, und habe das jetzt ein bisschen für mich wiederentdeckt. Und deswegen habe ich es mitgebracht, LazyGit als Kommandozeilen-UI-Client für Git.
Tipps und Tricks.
Und da noch zwei schnelle Kommandos, die ich euch mitbringen wollte. Da bleibe ich direkt bei Git. Und zwar zum einen Git Toolbelt und Git Town. Das sind zwei Kommandos, die ihr verwenden könnt, wenn ihr mal einen kurzen Überblick braucht, was denn gerade so die nützlichsten Git-Commands nochmal waren. Dann benutzt ihr Git Toolbelt. Und wenn ihr eure Synchronisation und das Shipping und das Cleanup von euren Git-Branches automatisieren möchtet über euer Terminal, da empfehle ich euch Git Town. Die Links dazu findet ihr bei uns in den Show Notes. Und damit sind wir durch,
Michael. Ja,
war's
schon.
Das ging jetzt ein bisschen schneller. Ich würde sagen, das
war jetzt ein knappes Stündchen. Total problemlos, da ich ja diese Folge mal gestreamt habe, heißt es auch nicht so, dass wir mehrere Anläufe gebraucht haben, ne? Das
genau.
Das hat richtig gut funktioniert.
Und irgendwie macht Dennis gefühlt die Hälfte unserer Sendung aus, weil wir nur eine und nicht zwei Stunden gebraucht haben.
Stimmt, wir haben ja ziemlich genau eine Stunde. Das sollte uns zu denken geben.
Vielleicht. Oder vielleicht sollte es Dennis zu denken geben, wer weiß. Jedenfalls wollte ich direkt mal Danke sagen an unsere, oder wie sich natürlich am Ende unserer Sendung immer gehört, an unsere Quellen, nämlich an gamingonlinux.com, gnu-linux.ch, linuxnews.de und weitere. Ihr hört uns das nächste Mal dann am 8. September. Das ist wieder ein Sonntag um 17 Uhr. Achtet da gerne auch immer auf unseren Sendeplan auf The Radio CC. Und wenn ihr noch irgendwelche Wünsche, Kommentare, Hoffnungen oder Änderungsvorschläge habt, dann gerne per E-Mail an kommentar@theradio.cc oder über Mastodon bei socialtechnics.de findet ihr uns unter @theradio.cc. Und auf Matrix könnt ihr auch mit uns chatten, und zwar unter #trcc.matrix.org. Und wir machen jetzt weiter in der Aftershow, und dir, Michael, möchte ich hier danken für diese wunderschöne Sendung.
Ja, Christian, da kann ich zurückgeben in dieser brütenden Hitze, die uns jetzt, glaube ich, noch ein bisschen begleiten wird, die Tage, haben wir das trotzdem noch ganz gut hingekriegt. Und ich sag auch allen Zuhörern dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Außer die jetzt live am Stream dabei sind, die können jetzt in der Aftershow noch mit uns quatschen.
Tschüss. Alles klar, bis zum nächsten Mal.
So, warte, jetzt muss ich das Outro noch, meinen Einsatz kriege ich hin.
Oh nein. Oh, oh.
Tschüss.